Ihr Lieben, ich möchte heute mal beginnen, indem ich euch zwei Fragen stelle. Und wer die Antwort weiß, der darf mal so richtig laut in den Raum hineinrufen. Ist ein bisschen so wie, wer wird Millionär, ohne dass wir eine Million heute verteilen. Ja, ihr könnt ja gerne bei der Kirche eine Gehaltserhöhung für mich beantragen. Dann würde ich auch mit euch, wer wird Millionär spielen. Okay, also, seid ihr bereit? Erste Frage. Kommt gleich. Win hat ja gerade von unserer Vision gesprochen und wir haben das nicht nur heute getan, sondern im letzten Jahr immer wieder mal. Darum eine Frage, wer kann diese Formulierung in einem Satz auswendig von unserer Vision? Jetzt. Ja. Es wird ja nicht abgeguckt. Rechts von mir Rätselraten, links von mir Fingerzeig. Keiner, der es weiß? Ihr dürft reden. Das ist nicht wie bei Wer wird Millionär. Das ist heute mal so, was wisst ihr noch? Nee. Ach. Na gut, wir haben noch ein bisschen was zu tun als Prediger. Also, wer Augen hat, die gut sind, besser als meine, oder eine Brille, die gut ist, oder beides, der sieht das dort an der Wand. Als ein Leuchtturm in unserem Umfeld wollen wir Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern. Das haben wir vom Herrn empfangen als unsere Vision. Und nun ist das Wesen einer Vision ja nicht, dass man sie sich so an die Wand pappt im Gottesdienstraum. Super. Da hängt es gut. Oder dass man gar noch auf der Homepage sowas draufpackt und dann ein Bild vom Leuchtturm, auch toll. Oder vielleicht, ihr erinnert euch, wir haben so eine Lesezeichen ausgeteilt. Wer hat das Lesezeichen noch? Doch ein paar mehr. Gut. Also das Wesen einer Vision ist nicht, dass ich mir irgendwo hinhänge, sondern dass ich sie verinnerliche. In mein Herz nehme. Wenn ich das tue, dann kann so etwas Kraft entfalten. Wenn es nicht ein Gedanke wird, ja, sehr gut, die Gemeinde hat so einen Gedanken, sondern wenn ich selber spüre, hier möchte Gott mit mir Wege gehen, ich gehöre zu dieser Gemeinde, die diese Zielrichtung ansteuert, ich bin mit dabei, wenn das in meinem Herzen passiert, dann werde ich dafür beten, dass es geschieht. Und ihr Lieben, das ist ja doch unsere Erfahrung. Wenn wir anfangen, über etwas zu beten, dann verändert der Herr unser Herz. Dann verändert er unseren Blick. Stellt euch vor, ihr betet ab heute regelmäßig, Herr, lass doch diese Gemeinde, zu der ich gehöre, diesen Leuchtturm werden oder sein. Hauptsache, dein Licht strahlt aus. Würdet ihr dann nicht denken, dass irgendwann euer Blick geweitet wird und ihr erkennt, wo Jesus genau dabei ist, so etwas zu tun? Und dann würdet ihr sagen, Halleluja, Jesus, und jetzt bete ich noch mehr, weil du sollst Raum gewinnen. Das ist Dynamik im Reich Gottes. Nicht, dass wir was machen, sondern es aufs Herz nehmen und in unser Gebet nehmen und offene Augen bekommen. Aber jetzt bin ich schon beim Predigen. Die zweite Frage. Die zweite Frage lautet schlicht, was zeichnet eine Jüngerin oder ein Jünger Jesu aus? Wer von euch war bei den Glaubenstagen dabei? Ihr habt es leichter. Der Jörg Albrecht hat dort drei Aspekte benannt. Das ist meine Hilfestellung. Drei Aspekte. Jetzt kommen nicht drei Auswahlmöglichkeiten, sondern drei Antworten. Bitte ein bisschen lauter. Nah bei Jesus sein. Wunderbar. Das ist eins. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Ja. Ja, geht alles so in dieselbe Richtung, genau. Roland? Ja, das ist auch noch gut. Ja, jetzt haben wir alles. Gut, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Das erste Kennzeichen eines Jünger Jesus ist, dass er nah bei Jesus sein will und bleibt. Und dabei, ihr Lieben, ist Nähe nicht so ein emotionales Ding. Ich fühle mich wohl, weil Jesus mir nahe kommt. Oder ich fühle mich jetzt nah bei Jesus. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal gefragt, wie geht's denn Jesus und dir? Oh, was fühle ich denn? Darum geht es aber gar nicht. Nah bei Jesus sein heißt, ich erlaube Jesus das an mir und in mir zu tun, wofür er gekommen ist. Und das hat Jesus erklärt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten. Dann sind ja viele von uns mit Jesus unterwegs und dennoch kann es ja sein, dass es in deinem Leben, in deinem Herzen einen Winkel, einen Bereich gibt, wo du sagst, ich bin total ausgelaugt, ich habe keine Kraft mehr, da ist kein Leben mehr. Das ist wie Wüste, staubtrocken. Nah bei Jesus sein heißt, ich lasse ihn diese Wüste in mir bewässern. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das Verwundete zu heilen, die Verwundeten zu heilen. Ich glaube, keiner von uns kann durchs Leben gehen und sagen, ich habe nie Wunden erlebt. Wir haben körperliche Gebrechen, aber viel intensiver sind manchmal noch diese inneren Wunden, die uns zugefügt worden sind. Und wisst ihr, was wir für ein Spiel drauf haben oft? Wir sagen, oh ja, danke für die Vergebung, danke für die Heilung und wir machen weiter. Weil es so schmerzhaft ist, da nochmal hinzugucken. Und weil es mühevoll ist, zu sagen, Jesus, hier ist meine Wunde. Es tut weh. Jesus ist gekommen, die Wunden zu heilen. Und das Dritte, Jesus ist gekommen, um Gebundene frei zu machen. Wenn du so das kennst, was dir die Luft zum Atmen nimmt, was deinen Lebenshorizont eingrenzt, egal ob es Sorgen sind, Ängste, Befürchtungen, Festlegungen, die du getroffen hast, Jesus ist gekommen, diese Ketten zu lösen. Wir müssen nicht bis zum Grab diese Ketten tragen. Wir dürfen jetzt erleben, Jesus ist gekommen, das Verlorene zu retten, das Verwundete zu heilen und das Gebundene frei zu machen. Das heißt es, nah bei Jesus sein. Zweites Kennzeichen, ich werde jetzt kürzer. Das zweite Kennzeichen ist Tatsache, werden wie Jesus. Und das ist nicht ein Programm, was man ausruft, sondern wenn ich fasziniert bin von diesem Jesus, von dieser Art, wie er gelebt hat, von dieser unglaublichen Liebe, von dieser Gelassenheit, in der Jesus unterwegs war. Ihr Lieben, ich bete oft, Jesus, ich möchte ein bisschen mehr werden wie du, ein bisschen mehr. Weil so eine andere Qualität von Leben das ist. Und du verdienst es, dass du in meinem Leben erkennbar wirst. Und das Dritte, ein Jünger Jesu zeichnet sich dadurch aus, dass er tut, was Jesus getan hat. Ich fand das schon herausfordernd bei dem Wochenende, als Jörg Albrecht jetzt nicht anfing und sagte, und wir predigen im Namen des Herrn und wir tun Wunder. Er sagte, nein, zunächst einmal, wenn wir tun, was Jesus getan hat, werden wir die Hektik aus unserem Leben verbannen. Das ist eine Überraschung. Räume der Stille. Ja, in meinem Alltag, ich denke mal, oh ja, muss ich machen. Einmal im Jahr muss ich machen. Alle 3 Jahre ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mal 3 Tage rausgehe. Wir wissen das, aber wir tun es nicht. Räume der Stille suchen und betreten. Das ist der Jesus von dem heißen Evangelium. Er ist früh morgens, als es noch dunkel war, alleine auf den Berg gegangen, weil er Zeit mit dem Vater verbracht hat. Und ich glaube nicht, dass er den Vater voll getextet hat, nur, sondern gesagt hat, Vater, hier bin ich vor dir. Das ist der Moment, in dem meine Seele bei dir geborgen ist. Füll du mich mit deiner Gegenwart. Und der Vater hat zu seinem Herzen gesprochen. Und danach, das Frühstück war noch nicht vorbei, dann stürmten die Leute auf Jesus zu. In diesem Gewusel des Alltags war es gar nicht mehr möglich, dass Jesus hätte noch mal still sein können, beten können, hören können, wenn er nicht vorher schon von Gott eine Richtung bekommen hätte, um zu wissen, was ist heute dran. Also diese 3 Kennzeichen eines Jüngers, nah bei Jesus sein, werden wollen wie er und tun, was er getan hat. Diese 2 Fragen haben einen inneren Zusammenhang, darum habe ich sie euch gestellt. Wenn wir als Gemeinde unterwegs sind und sagen, Jesus, wir möchten dieser Leuchtturm werden, von dem du verheißen hast, ist es goldenes Licht, es ist nicht unser Schein. Es ist deine Kraft, es ist deine Herrlichkeit, es ist deine Gegenwart. Wenn das geschehen soll, dann kann das nur geschehen, wenn wir wie Jüngerinnen und Jünger Jesu leben. Ihn also an uns heranlassen. ihn durch uns hindurch leuchten lassen. Sonst wird es nur ein Projekt, was man lostritt und Mühe, die man auslöst. Johannes der Täufer hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, er, Jesus, muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Jesus muss zunehmen. Und um diesem Ganzen auf die Spur zu kommen und zu gucken, wie fließt denn das alles zusammen, das, was wir von Gott gehört haben, was unsere Vision ist, das, was wir jetzt gerade zurückliegend bei den Gemeindetagen erlebt haben, wie fließt das zusammen, was will der Herr daraus tun, starten wir heute eine Predigtreihe unter diesem Thema Salz und Licht. Und wir werden in den kommenden Wochen genau diesen kleinen Bibeltext, den Wynn vorgelesen hat, aus ganz verschiedenen Richtungen betrachten. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wem hat Jesus denn das gesagt? Klar, den Jüngern, steht ja so drin. Ganz so genau steht es doch nicht drin, aber die Jünger waren dabei. Spannender ist noch die Frage, was waren denn das für Leute, diese Jünger? Wem hat Jesus denn gesagt, dass er Salz und Licht sei? Also, wenn wir uns die Jünger anschauen, fällt auf, das sind Leute, die oft eine überraschend lange Leitung hatten. Mann, waren die begriffsstutzig. Wie oft stöhnt Jesus auf? Lies mal die Evangelien, zählt mal das. Ich habe es nicht gemacht, aber es wird oft sein. Wie oft kommt Jesus fast an den Rand der Verzweiflung, dass er ausruft, wie lang soll ich noch bei euch sein, bis ihr endlich anfangt, ein wenig zu verstehen? Lange Leitung. Ein Beispiel, als Jesus mal weg war auf dem Berg, Berg der Verklärung, da war mit drei Jüngern, da kam ein Vater mit einem Kind, das von einem bösen Geist geschüttelt wurde, zu den anderen Jüngern und sagte, ihr seid doch die Jünger von Jesu, bitte macht mein Kind gesund, führt es in die Freiheit. Und die Jünger sagten, ja super, der Plan ist toll, wie? Nein, Hilfe, wir können es nicht. Irgendwann löst Jesus die Situation auf, weil er kommt. Und er befreit dieses Kind. Und die Jünger sagen, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Wie hast du es fertig gekriegt? Verrat uns mal deinen Kniff. Und Jesus sagt, schockierend einfach, ich habe gebetet. Hätten die Jünger doch eigentlich wissen können, oder? Gebet. Lange Leitung. Die Jünger waren Leute, die sich oft genug um sich selbst gedreht haben. An einem Punkt seines Weges mit den Jüngern hat Jesus sie mal beiseite genommen und hat mit ihnen über etwas sehr Persönliches gesprochen. Er hat ihnen gesagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem und dort werde ich leiden und sterben. Völlig ein ernstes Thema. Wie die Jünger das aufgenommen haben, wissen wir nicht. Steht nicht so im Evangelium drin. Was aber drin steht, ein paar Minuten später auf dem Weg fangen sie an, untereinander zu debattieren, wer denn dann, wenn Jesus gestorben sein wird, von ihnen der Chef der Truppe sein wird. Ist das nicht krass? Jesus offenbart sein Herz und er spricht von seinem Leidensweg. Und die Jünger debattieren über ihre Karriere. Wir müssen doch sehen, wo wir bleiben. Schlimm für Jesus, aber wir müssen gucken. Diese Leute nennt Jesus Salz und Licht. Manche der Jünger hatten eine Vergangenheit, die wir mindestens als schwierig empfinden würden. Simon der Zelot. Ein Widerstandskämpfer, ein Guerillakämpfer gegen die Römer. Sein Thema war ständig, die Römer müssen weg, die Römer müssen weg. Der Mann schreckte vor nichts zurück, der hatte Blut an den Händen, ein Jünger Jesu. Und unter den Frauen eine Maria Magdalena. 7 Dämonen haben sie gequält, Jesus hat sie befreit. Was macht das mit einem Leben, das so gequält und geknechtet ist? Das alles nicht einfach mal wegzuschieben. Trotz dieser Vergangenheit, vielleicht sogar wegen ihr, sagt Jesus diesen Leuten, ihr seid Salz und Licht. Teilweise vertraten die Jünger auch ein bisschen schräge Ansichten. richtig schräge Ansichten. Da ist Jesus mit ihnen auf dem Weg nach Jerusalem und die Samaritaner verweigern ihnen die Gastfreundschaft. Im alten Orient ein absolutes No-Go, das kannst du nicht bringen. Selbst wenn du denkst, nee, heute nicht, sagst du, ja bitte gerne, komm herein. Und die Reaktion von Jakobus und Johannes kam auch prompt. Herr, wir lassen Feuer vom Himmel regnen, wie einst der Prophet Elia. Zu Deutsch, wir machen sie alle platt. Die verdienen gar nicht weiterzuleben, wenn die dich nicht aufnehmen. Ist Jesus nicht gekommen, um Gnade, Vergebung, Heilung, Rettung, Friede zu bringen? Was davon haben Jakobus und Johannes nicht begriffen? Salz und Licht. Ich könnte noch etliche dieser Beispiele anführen. Ich weiß nicht, ob das uns die Jünger sympathischer machen würde oder eher, dass wir denken, Mann, sind das einfach. Ich mache es aber nicht. Wenn wir ein kleines Fazit ziehen, waren das alles sehr einfache Leute. Die meisten von ihnen hatten nicht wirklich eine Peilung. Sie haben eine Vergangenheit gehabt, die meist nicht ganz einfach war. Und ein Ego, das sie immer wieder stolpern ließ. Keine frommen Überflieger. Keine großen Prediger, Evangelisten, keine Ahnung was. Stinknormale Leute. Absolut durchschnittliche Leute. Ist das bewusst? Salz und Licht. Ganz durchschnittliche Leute. Man könnte mit etwas Abstand sicherlich Jesus fragen, was willst du mit so einer Truppe? Das ganze Ding, das kann doch nur gegen den Baum gehen. Hast du einen Plan B? Und Jesus würde antworten, nein, ich habe und ich brauche keinen Plan B. Weil diese mein Plan A sind. Wer diesen begegnet, der ahnt etwas von Gottes unglaublich großer Liebe. Denn mein Vater im Himmel, der stört sich nicht daran, dass sie eine lange Leitung haben, dass sie um sich selber drehen, dass sie schräge Ansichten haben, dass sie durchschnittlich sind und eine schwierige Vergangenheit. Das macht ihm gar nichts aus. Er hat sich entschieden, mit diesen Leuten sein Reich zu bauen. Und davon könnte mein Vater nicht mehr abbringen. So ist Gott. Das ist unglaublich, oder? Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Jesus sagt hier, ihr seid es. Das ist kein Befehl, den er hier gibt. Strengt euch an, dann werdet ihr es. Das ist auch keine vage Hoffnung. Oh, na ja, wenn ihr noch mal 30 Jahre mit mir lebt, dann könntet ihr ein bisschen mehr leuchten und ein bisschen mehr Würze entfalten. Jesus sagt, ihr seid es. Die Typen, die wir uns gerade angeschaut haben. Ich glaube, wir kennen sie gut, diese Stimmen, die uns ständig sagen, was wir noch nicht sind. Was alles in unserem Leben noch nicht klappt, noch nicht so ist, wie es sein sollte. Was wir besser machen müssten, wo wir nicht genügen. Jesus ganz anders. Der hält seinen Jüngern nicht den Spiegel vor und sagt, guck mal rein, was siehst du denn? Sondern er macht sein Herz auf und sagt, guck mal in mein Herz. Ich zeige dir, was ich sehe. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Jesus ermächtigt seine Jünger dazu. Er gibt ihnen die Vollmacht, das zu sein. Und sagt ihnen, und wenn ihr es noch nicht wisst, ihr seid es nicht irgendwann, ihr seid es jetzt. Punkt. An der Stelle könnte man jetzt abbiegen und könnte sagen, na klar, das ist auch eine ganz persönliche Zusage, die Jesus macht. Denn du bist Salz der Erde, du bist Salz in deinem Umfeld, du bist Licht in der Welt, in deinem Umfeld. Wir werden in den nächsten Wochen noch auf dieser Spur weitergehen. Und das Persönliche uns anschauen. Ich möchte heute an einem Punkt stehen bleiben und bin dann auch bald beim Ende. Mir ist heute wichtig, dass Jesus nicht die Jünger einzeln anspricht und sagt, Petrus, du bist ein Licht in der Welt, Johannes, du bist eins, Jakobus, Nathanael, sondern sagt ihr. Ihr meine Jünger, ihr meine Freunde, ihr meine Gemeinde, ihr seid das Salz und das Licht. Und ist das nicht bemerkenswert, dass Jesus von seiner Gemeinde hier genauso spricht wie von sich selbst? Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Das ist exakt die gleiche Formulierung. Vermutlich, wenn es euch so geht wie mir, hört man das und dann setzt dieser Abschwächungsmodus dann gleich ein, dass man sagt, nee, das ist zu sperrig, das ist zu sperrig, ich kenne doch mein Leben. Wir kennen uns doch als Gemeinde. Das Licht, nein, 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 nein. Jesus ist das Licht der Welt und wir sind ein kleines Licht in der Welt. Wir sind so wie so eine Funzel, wir geben schon noch Licht, aber es ist so hart daran, dass es ausgeht. Oder vielleicht noch schlimmer, dieses Gefühl, eigentlich sind wir eine verlöschende Kerze in einer immer finsterer werdenden Welt. Gut, dass Jesus das Licht ist, aber wir sind die Kerze, die fast ausgepustet ist. Jesus sagt das hier nicht. Er sagt, ich bin das Licht der Welt und weil ich es bin, seid ihr es ganz genauso. Das mag herausfordernd klingen, vielleicht kratzen, so ein bisschen, oh, das macht mich unruhig, oh, was müsste in meinem Leben alles passieren, wenn in meinem Leben so viel Licht leuchten müsste, wie bei Jesus es war? Und doch ist es völlig logisch. Das Neue Testament spricht von der Gemeinde als dem Leib Jesu. Weil unser Herr Jesus, er ist im Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, er thront dort und ist unsichtbar. Aber wir, seine Gemeinde, wir sind sein Leib, wir sind sichtbar jetzt hier auf dieser Welt. Wir sind seine Augen, seine Ohren, sein Mund, seine Hände, seine Füße, das sind wir. Er unter uns. Er in uns, er durch uns, er will leuchten durch uns. Paulus sagt es einmal in diesem Satz, Christus in uns, unter uns, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Christus unter uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Darf ich fragen, teilst du diese Sichtweise Jesu, wenn er von seiner Gemeinde spricht? Ich meine es nicht im theoretisch-dogmatischen Sinn. Ja, ja, in der Bibel steht es so, das ist so. Sondern guck mal dein Herz rein. Sag dein Herz jetzt, danke Jesus für diese Gnade, dass das so ist. Oder stehen vielleicht manche Erfahrungen dem im Weg, die du in und durch Gemeinde erlebt und erlitten hast. Was denkst du zum Beispiel über diese Gemeinde, in der wir heute Gottesdienst feiern, Kreuzkirche Lankwitz? Was denkst du? Vielleicht Folgendes. Ich bin ja schon froh, dass wir uns nach Corona so etwas wieder berappelt haben, aber ehrlich gesagt, wir haben doch ganz schön Federn gelassen. Oder klar, die Gemeinde ist schon eine lebendige Gemeinde, aber irgendwie gehöre ich immer noch nicht ganz dazu. Ich bin noch nicht zu Hause, ist mir noch fremd. Was haben wir in der Vergangenheit alles mit dem Herrn erlebt? Wir scheinen daran irgendwie nicht mehr so ganz anknüpfen zu können. Bei uns menschelt es, wohin man blickt. Und das geht mir sowas von auf den Zwirn. Ich finde es ganz gut, dass die Gemeinde nicht größer ist, weil ich es kuschelig mag. Es kommen und gehen ständig Leute. Ich fühle mich gar nicht mehr zu Hause. Ich kenne meine Gemeinde nicht mehr. Wir könnten Jünger dynamischer, zeitgemäßer werden. Wir sollten die alten Geschwister aber nicht vergessen. Ich habe versucht, meinen Platz hier zu finden, aber mit meinen Erfahrungen, mit meinen Ansichten scheine ich nicht zu passen. Ich weiß gar nicht, was die anderen haben. Ich finde es total gut. Inspirierende Gottesdienste, gelegentlich mal eine Taufe und die Feste draußen in 3 Wochen wieder. Ist doch alles super. Immer so viel los. Wo bleibt der Moment des Durchatmens? Dieses Gewusel der Gemeinde, das absorbiert meine ganzen Reserven, die ich bräuchte, um mit meinen nichtchristlichen Freunden Zeit zu verbringen. Wir müssten hier endlich mal besser, nachhaltiger, geistlicher werden und das und jenes tun. Mal ehrlich, wie viel Einfluss geht denn von uns wirklich aus? Wie und wo sind wir denn in Langwitz präsent? Wem würde es denn auffallen, wenn es uns nicht mehr gäbe? Wie denkst du über deine Gemeinde? Bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, ist immer auch ein Körnchen Wahrheit dran, natürlich. Und es soll auch gar nicht darum gehen, das beiseite zu schieben. Aber manchmal habe ich das Empfinden, das, was wir so denken, das, was in unserem Herzen so ist, was wir so mitnehmen, wir draufschauen auf die Gemeinde, das drängt das zur Seite und an den Rand, was Jesus denkt. Könnte es sein, dass wir da eine Vertauschung vorgenommen haben? Und dass, wenn Jesus uns seine Sicht wie aufs Herz legen kann, das andere nicht übergangen und ignoriert ist. Aber es erscheint plötzlich unter einem ganz anderen Vorzeichen. Es lässt mich nicht mehr in Erregung kommen. Es distanziert mich nicht mehr. Es lässt mich nicht mehr reden über andere. Es zieht mich wahrscheinlich viel eher zu Jesus. Herr, wir sind doch deine Gemeinde. Wir sind doch Salz und Licht. Ich halte dir mein Herz hin. Bevor ich über die anderen bete, ich halte dir mein Herz hin. Ich bin es gar nicht würdig, von dir als Salz und Licht angesehen zu werden. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus, trotz allem, weil es nicht eure Idee ist, sondern meine Berufung. Ihr seid das Licht der Welt, trotz allem, weil auch das nicht eure Idee ist, sondern meine Ermächtigung. Ich bin das Licht der Welt, sagt der Herr, aber ihr seid und bleibt mein Leib. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir an dieser Stelle eine Wahl haben. Wir können bei unseren Gedanken bleiben, bei dem, was in unserem Herzen so spontan oben aufliegt. Wir können auch unsere Erwartungen, unsere Erfahrungen, unsere Bedürfnisse verteidigen. Können wir tun. Ist okay. Wir können uns weiterhin an unserer Durchschnittlichkeit reiben. Können wir tun. Wir können unsere Erwartungen an Gemeinde hochhalten und sie daran messen. Das können wir tun. Wir können aber auch einen anderen Weg wählen. Wir können die Energie, die wir da hinein investieren würden, in ein leidenschaftliches vor Jesus kommen investieren. Indem wir zu ihm kommen und sagen, danke Jesus, dass du uns ermächtigt hast, diese Gemeinde Salz und Licht der Welt zu sein. Und das hast du nicht getan, weil du mal alle 5 gerade sein lässt, sondern weil du uns ganz genau kennst. Du weißt jedes Wort, das hier irgendwie zugeflüstert wird. Du kennst jeden krummen Gedanken. Du siehst alles Unmögliche. Und du sagst dennoch, ihr seid Salz der Erde und Licht der Welt. Danke, Jesus, das können wir nicht verstehen. Aber wir wollen es nicht mehr ignorieren. Und schon gar nicht klein machen. Wir danken dir, Jesus, dass du dich nicht abschrecken lässt und abhalten lässt durch unsere lange Leitung, durch unser Drehen um uns selbst, durch unsere Vergangenheit, durch unsere schrägen Ansichten, und durch unsere Durchschnittlichkeit. Wir danken dir, dass du gerade mit uns etwas vorhast, etwas Gutes, weil dein Reich wächst und wir dürfen dort mitwachsen. Danke, Jesus. Und nun bitten wir, dass du uns hilfst, deiner Perspektive zu vertrauen, dass du uns hilfst, diese Filter vor unseren Augen und vor unserem Herzen abzulegen, dass du uns die Angst nimmst, wenn wir das, was in uns ist, nicht ständig anschauen, nicht ständig thematisieren, dann sind wir unaufrichtig. Nimm uns diese Angst, Jesus. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen werden, was du uns zugesagt hast. Dieser Leuchtturm, der goldenes Licht ausstrahlt. Es geht uns nicht um uns. Es ist dein Licht. Und wir hören auf, uns daran zu reiben, dass dieser Leuchtturm vielleicht schon in die Jahre gekommen ist. Na und, da ist halt hier oder da der Lack ab. Wen stört's? Dich doch nicht. Na und, dann ist es halt eine Tür, die quietscht oder hier unter ein Fenster, das undicht ist. Der Turm soll stehen und der Spiegel soll blank sein, nicht mehr und nicht weniger. Das wollen wir, Jesus. Schauen, dass der Turm steht und der Spiegel blank ist. Alles andere. So what? Und wir wollen lernen, Herr, das zu tun und zu sagen, was du an unserer Stelle gesagt und getan hättest, als Einzelne und als Gemeinde. Wir haben die Wahl für das eine oder das andere. Welche Wahl triffst du?